Wir haben die letzten Wochen, wenn ich da war zumindest, über die Frage gesprochen, wie das eigentlich ist. Ist es möglich, nicht zu sündigen? Gibt es Menschen, die nicht sündigen? Und Johannes sagt in Kapitel 1 in seinem Brief ganz klar, also wer sagt, dass er nicht sündigt, der betrügt sich selbst. Der macht Gott zum Lügner und ähnliche steile Aussagen haben wir da gelesen. Und ich habe so den Eindruck, Johannes ist dann ins Bett gegangen und am nächsten Morgen hat er in seinem Brief weitergeschrieben und hat so ein bisschen vergessen gehabt, was er am Abend vorher geschrieben hat, denn er schreibt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Hatten wir nicht gerade in Kapitel 1 drüber gesprochen, dass es das nicht gibt? Haben wir zwei Predigten drüber gemacht, über diese Frage. Und jetzt auf einmal glattes Gegenteil, aber ihr habt ja schon den weiteren Text vor euch. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünde, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Starker Tobak, also Johannes, der erste Johannesbrief, aber auch das Evangelium. Johannes gilt immer so als der Liebevolle, als der Warmherzige, aber der haut ganz schön rein an manchen Stellen. Auch die schärfsten Aussagen Jesu, die uns in der Bibel überliefert werden, stehen eigentlich bei Johannes. Müsst ihr mal drauf achten. Auch im Johannesevangelium, also das hat es schon in sich. Und ich glaube, es ist gut, dass es das gibt. Es ist gut, dass das in der Bibel steht und es ist gut, dass wir uns damit mal auseinandersetzen. Also erstmal, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ich habe ja vorhin so die Einleitung ein bisschen gemacht, ja, ist das jetzt Unsinn? Widerspricht das Kapitel 1? Ich glaube, Johannes meint hier etwas anderes und das kommt hier in Vers 1 vor und ab Vers 3 haben wir das dann nochmal etwas genauer ausgeführt. Nämlich, überhaupt, wenn wir mit Jesus leben, haben wir überhaupt erst die Chance, uns zu entscheiden, ob wir sündigen oder nicht. Was heißt das? Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, der kann ja nur gottlos leben, weil er hat keine Beziehung zu Gott. Wie soll er anders leben? Und ich meine jetzt gottlos im wörtlichen Sinne, nicht das, was wir so darunter verstehen, dass er alles Miese tut, was auf Erden möglich ist, sondern ich meine wirklich, er lebt ohne Gott. Und das ist die Ursünde, dass wir unseren Weg ohne Gott gehen. Dass wir nicht danach fragen, was Gott von uns will, sondern dass wir eigene Wege gehen. Dass wir entscheiden wollen, was gut und was richtig und was falsch ist. Ja, das ist ja die Ursünde auch eigentlich, die mit dem Humanismus verstärkt in die Welt, also eigentlich war sie bei Adam und Eva schon da, aber seit dem Humanismus nochmal verstärkt rein, dass der menschliche Verstand und das menschliche Gewissen die oberste Instanz sein soll. Also als ich Jugendlicher war, war mal in Idea, glaube ich, ein Bericht, da hat ein Bankdirektor einen Kandidaten nicht eingestellt, weil der gesagt hat, ich glaube nicht an einen Gott. Und der Bankchef hat damals argumentiert, wer keinen mehr über sich weiß, dem traue ich nicht. Und der ist damals noch, das würde heute nicht mehr möglich sein, der ist damals noch damit vom Arbeitsgericht durchgekommen, der Bankchef. Ja, das gäbe es heute nicht mehr. Leider, muss man sagen. Aber das ist ja im Kern Gottlosigkeit. Ich lebe ohne Gott. Und jetzt könnt ihr mal alle, das müssten wir 3 Minuten Pause machen, und jeder überlegt mal, was er die letzte Woche alles ohne Gott gemacht hat. Das ist eigentlich im Kern Sünde. Alles andere, da kommen wir gleich nochmal drauf, alles andere kommt daraus. Einzelheiten dazu ab Vers 3. Aber natürlich weiß ja Johannes, er hat Kapitel 1 nicht vergessen, als er Kapitel 2 geschrieben hat.
deshalb geht es ja jetzt weiter, wenn es dann doch passiert, wenn jemand sündigt. Das heißt, Sünde ist im Leben eines Christen ein Unfall, nicht die Regel. Wir können anders. Wir haben die Chance, uns anders zu entscheiden. Wenn es aber doch passiert, und leider passiert es ja immer wieder, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Dann haben wir einen Ausweg. Ja, also normalerweise, was will ich denn machen, was könnte ich denn machen, um meine Schuld von gestern zu sühnen? Nehmen wir mal an, ich könnte den Rest meines Lebens hundertprozentig nach dem Willen Gottes leben. Alles mit Gott. Dann hätte ich den Rest meines Lebens nicht noch weitere Schuld aufgehäuft, aber ich hätte nicht einen Punkt von gestern abgearbeitet. Und selbst das schaffe ich nicht. Ja, so viel zu der Chance, unsere Schulden selber abzutragen. Geht nicht. Aber wir haben einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus. Und jetzt werden hier ein paar Dinge, die wir zwar über Jesus wissen, die aber in diesem Zusammenhang unglaublich wichtig werden. Punkt 1, Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus hat ja selber gesagt, ich bin nicht gekommen, dass ich das Gesetz auflöse oder aufweiche, sondern dass ich es erfülle. Dörte arbeitet gerade am Thema für das nächste 8 nach 8 am 8. März. Herzliche Einladung an die Frauen dazu. Ist da an der Vorbereitung dran. Und da haben wir auch genau diesen Punkt diskutiert und haben darüber geredet. Jesus ist der Herr der Auslegung. Mehr dazu, wie gesagt, dann bei 8 nach 8. Die Männer müssen nachfragen, wenn sie es wissen wollen. Jesus ist der Herr über die Auslegung, auch vor allen Dingen über das Gesetz. Und er hat als erster Mensch und bisher auch als letzter das Gesetz erfüllt. In allen Punkten. Und zwar nicht dem Buchstaben nach. Dem Buchstaben nach hätten die Pharisäer sofort gesagt, halt, stopp, der hat gegen die Regel verstoßen, gegen die Regel und gegen die Regel. Ja, aber Jesus kennt den Willen des Vaters. Er weiß, was hinter den Ordnungen stehen, die Gott gibt. Die hat Gott ja nicht gegeben, um uns zu ärgern oder um unser Leben irgendwie kaputt zu machen, sondern im Gegenteil, die Regeln, die Gott uns gegeben hat, die sind gut für uns, die sind heilsam. Und Jesus ist der Erste, der die erfüllt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer leicht war. So die Schüler unter euch oder die, die es erst seit kurzem nicht mehr sind. Wenn ihr jemanden in der Klasse habt, der alles richtig macht, wie beliebt ist der? Ja, also ich höre nur einige lachen. Sagt keiner was. Also stellt euch mal vor, ihr hättet Jesus in der Klasse gehabt. Der hätte sich ausgerechnet um die gekümmert, die unbeliebt sind. Und denen, die so tun, als wenn sie die Größten und die Besten wären, hätte er gnadenlos einen Spiegel vorgehalten. Ich vermute, dass Jesus das schon als Teenager gemacht hat, nicht erst mit 33. Der wäre bestimmt richtig beliebt gewesen in der Klasse. Jesus Christus, der gerecht ist. Aber der ist unser Fürsprecher. Ja? Der tritt für dich ein, wenn du Mist gebaut hast. Und er, Jesus Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Es ist bezahlt. Ja, wenn der Teufel kommt und der Teufel einer seiner unangenehmen Aufgaben oder das, was er gerne macht, ist, dass er der Ankläger ist. Obwohl er selber der Böse ist, kommt er immer her und will uns anlatschern bei Gott. Wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, also uns hält er immer wieder in den Spiegel, guck mal, da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du versagt. Natürlich mit dem Ziel, dass wir irgendwann aufgeben und es lassen. Der Teufel ist der Ankläger. Wenn der Heilige Geist uns unsere Sünden aufzeigt, dann immer heilsam. Wenn es deprimierend ist, fertig machen, niedermachend, dann war es nicht der Heilige Geist, dann war es ein anderer Geist. Der Heilige Geist zeigt uns auch auf, wo wir gesündigt haben, aber immer liebevoll, immer so, dass daraus Heilung wird und nicht daraus, dass daraus die nächsten Wunden werden. Er ist die Versöhnung, er hat bezahlt. Nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das heißt, das, was Jesus getan hat, reicht. Wir müssen keine Angst haben, jetzt haben so und so viele Milliarden Menschen seit Jesus auf der Erde gelebt, ist das Maß an Gnade irgendwann erschöpft? Nein, es ist nie erschöpft. Es reicht für alle. Allerdings ist das hier leider, hätte ich beinahe gesagt, kein Beleg für die Allversöhnung. Denn Johannes sagt an vielen anderen Stellen ganz deutlich, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ja? Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und selbst Kapitel 1, Vers 9, den ich ganz positiv sehe, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also Johannes sagt das ganz klar, auch wenn dieser eine Satz, wenn ich ihn aus dem Zusammenhang rauslösen würde, ein bisschen anders klingt, das Gesamtaussage der Bibel und allein schon der johannäischen Schriften sind schon eindeutig. Aber keiner muss Angst haben, dass es für ihn nicht mehr reicht. Wer kommt, Kapitel 1, Vers 9, wer seine Sünden bekennt oder die Jahreslosung, die wir hatten, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder abweisen. Es reicht für jeden. Jeder kann kommen, aber wir müssen auch kommen. Ja? Also wir müssen den Scheck, der uns da ausgestellt worden ist, schon auch einlösen. Also erstmal Schock, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Dann kommt, naja, wenn es denn passiert ist, es gibt einen Ausweg. Und jetzt daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer von euch kennt Jesus? Wer von euch hält seine Gebote? Wieder so ein steiler Satz. Ja, was denn jetzt? Ich schaff's oft nicht. Ich meine, Paulus sagt ja, im Liebesgebot sind alle anderen enthalten und mir geht's jedenfalls so, das reicht mir. Wenn es nur dieses Gebot gäbe, würde mir das vollkommen ausreichen, um immer wieder meine Grenzen festzustellen. Denn mal ganz ehrlich, schafft ihr das, eure Feinde zu lieben? Schafft ihr es immer, eure Freunde zu lieben? Ja, wo ist der meiste Streit? Unter Geschwistern und dann an zweiter Stelle unter Freunden. Ja, war ja in der DDR ein bekannter Witz. Sind die Russen unsere Freunde oder unsere Brüder? Na, sie sind unsere Brüder, denn Freunde kann ich mir aussuchen. Offiziell gab es ja diesen Verein der deutsch-sowjetischen Freundschaft und so weiter. Und da gab es dann eben, wie gesagt, diesen Witz. Aber zurück zum Text. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Aber es wird ja noch einer draufgesetzt, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Aber ich habe mit meiner Frage gerade eigentlich einen Fehler gemacht. Und zwar den entscheidenden Fehler, den wir wahrscheinlich oft machen. Ich habe so getan, als wenn es einen Status gäbe, den wir erreichen und dann haben wir den. Ja, gibt also so eine Lehre in der Kirche der Nazarener, gibt es diese Lehre, dass es eine zweite Stufe der Heiligung gibt und wenn ich die erreicht habe, dann sündige ich nicht mehr. Ja, ich zitiere in dem Zusammenhang gerne diesen Satz aus der Heiligungsbewegung, wo einer aufgestanden ist und gesagt hat, durch die Gnade Gottes ist es mir geschenkt worden, eine Woche lang nicht mehr zu sündigen. Ich meine, ihr kennt den schon, weil ich den gerne zitiere. Ja, ruft einer von hinten, sagt deine Frau das auch. Du hättest eine Woche lang nicht gesündigt. Ja, also es geht hier aber um die konkrete Situation. In der konkreten Situation der Versuchung. Habe ich als Jünger Jesu die Wahl? Lasse ich mich vom Heiligen Geist leiten oder von meinem Ego? Nochmal, der Mensch ohne Jesus hat die Wahl nicht. Der hat ja die Verbindung zu Gott nicht. Er hat keinen Bezug zum Heiligen Geist. Er hat keine Wahl. Er kann nur aus sich reagieren, mit dem, was er in sich trägt. Wir haben die Wahl. Von wem lasse ich mich jetzt treiben? Ich meine, ich lebe auch in dieser Welt und ich bin da ganz realistisch. Ganz oft haben wir reagiert, bevor wir gedacht haben. Und dann ist diese Wahl schon wieder, dann haben wir aus dem Bauch reagiert. Aber grundsätzlich, gerade durch Jesus, habe ich die Wahl. Und ihr könnt ganz schnell feststellen, hat er sich jetzt vom Geist Gottes treiben lassen oder hat er aus dem Bauch, aus dem alten Ego heraus reagiert? Denn das kriegen wir meistens ganz schnell mit. Leider haben wir solange wir auf dieser Erde sind, beides in uns. Ja, aber leider auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, Leute, das ist doch eine grandiose Chance. Also meine Frau hat mal gesagt, als unsere Kinder noch relativ klein waren, ich merke an dem, wie du mit den Kindern umgehst, ob du stille Zeit gemacht hast oder nicht. Von wem lasse ich mich leiten? Paulus schreibt mal, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich habe bei dem Satz immer Bauchschmerzen gekriegt. Und wie oft tue ich das nicht, bin ich jetzt nicht mehr Gottes Kind? Nein, ich lasse mich ja immer wieder auch von Gottes Geist treiben. Hoffentlich immer mehr. Hoffentlich wird das immer mehr, wo ich das tue. Weil ich sein Kind bin. Und es ist natürlich ein Ziel, die Zeiten, wo wir das nicht tun, wo wir das nicht zulassen, immer mehr zu reduzieren. Aber ehrlich, ich sag's euch, auf null kriegt es nie. Solange ihr auf dieser Erde seid, wird das nichts. Aber die Zeiten dürften immer mehr werden. Und dann haben wir die Möglichkeit, ja, also es gibt so, ich denke, alle, die so ähnlich alt sind wie ich oder älter, die wissen, dass man hat so bestimmte Sachen aus dem Leben, die liegen Jahrzehnte zurück, aber die haben sich so eingebrannt, weil sie so typisch waren für bestimmte Sachen. Und eins davon ist, da waren wir in Tiberias unterwegs mit einem Pastor aus einer messianischen Gemeinde. Und dann hat uns, also ihr wisst ja, so im Orient, da wird ein bisschen anders Auto gefahren als bei uns. Das ist da, in der Hinsicht ist Israel schon Orient. Und da hat uns irgendwie einer blöd geschnitten oder irgendwas und er, Halleluja. Jetzt weiß ich nicht, welches hebräische Wort mit angefangen hätte. Halleluja, sicher nicht. So viel weiß ich. Was ist da passiert? Der Reflex des alten Menschen, der war schneller. Aber die Reaktion kam, stopp. Ich will mich nicht davon treiben lassen. Und das sind viele Punkte, auch manchmal, wie wir mit uns selber umgehen. Bin ich blöd? Wer hat das noch nie gesagt? Jetzt sind wir alle ehrlich. Ist gelogen. Du bist nicht blöd, ich bin nicht blöd. Niemand ist blöd. Wir machen manchmal Blödsinn. Du und ich. Klar, deswegen sind wir noch lange nicht blöd. Und das sind so Aussagen, die wir raushauen und die sind nicht wahr. Und das Entscheidende ist jetzt, was sagt denn Jesus über dein Leben? Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Teil eines Volkes von Königen und Priestern. Also bist auch du König oder Priester, König und Priester. Du gehörst dazu, du bist das. Du bist ein Kind Gottes. Das ist vielleicht manchmal gut sichtbar, manchmal gar nicht sichtbar. Aber du bist es. Ja, und je mehr Raum wir dem geben, umso mehr wird das sichtbar. Und das ist hier. Daran merken wir, dass wir ihn kennen. Und jetzt sage ich es mal ein bisschen anders. Wenn wir immer öfter seine Gebote halten, wenn seine Liebe immer mehr in unserem Leben sichtbar wird. Und dann gibt es Tage, da würden wir uns abends am liebsten würden wir den Tag aus dem Kalender ausschneiden. Den hat es nicht gegeben. Und es gibt Tage, wo das sichtbar wird. Oder Stunden. Aber das Entscheidende ist, das sind unsere Erkennungskennzeichen. Hat ja Jesus gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Manchmal sind wir gut zu erkennen und manchmal, oder geht es euch nicht so? Aber das bleibt das Erkennungszeichen. Wenn wir als Gemeinde Jesu erkennbar sein wollen, dann müssen wir an dieser Beziehung arbeiten, an der Beziehung zu Jesus, dass er in unserem, auch in unserem Gemeindeleben immer mehr Raum nimmt. Denn dann sind wir erkennbar. Dann werden wir sichtbar. Und das gilt am Arbeitsplatz, das gilt in der Schule, das gilt in der Nachbarschaft. Ja, also wenn der Nachbar knurrig ist und ich knurre ständig zurück, ist nicht viel erkennbar von dem, was Jesus in mir lebt. Wenn ich ihn aber im Herzen segnen kann, wenn der mich wieder anknurrt und kann für ihn beten und kann auch für mich beten und kann sagen, Herr, hilf mir, meine Kapazitäten sind am Ende. Ja, als wir jung verliebt waren, meine Frau und ich, da habe ich ganz oft gesagt, ich habe dich trotzdem lieb. Meistens, wenn sie sich selber mal wieder schlecht machen wollte. Und dann hat sie irgendwann gefragt, was machst du, wenn dir die trotzdems mal ausgehen? Dann habe ich eine Weile überlegt. Ich habe nicht sofort geantwortet. Und dann habe ich gesagt, dann hole ich mir neue. Aber genau das ist der Punkt. Wie oft brauchen wir das? Ja, meine Kapazitäten, die sind irgendwann erschöpft. Tut mir leid. Das gilt für Gemeinde, auch für Einsatz in der Gemeinde, das gilt für die Nachbarschaft, das gilt auch für meine Beziehung zu meiner Frau, das gilt für die Kinder. Meine Ressourcen sind irgendwann erschöpft, die sind begrenzt. Und dann ist es wichtig, mir neue zu holen. Und das gilt nicht nur für uns Hauptamtliche, das gilt für jeden von euch. Auch eure Ressourcen sind begrenzt. Ich meine, manchmal kriegen wir das heftig vor Augen geführt, meistens, wenn wir krank werden. Wenn unser Körper einfach mal den Stecker zieht und sagt, du hast übertrieben, dann merken wir, dass unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen, unsere Kraft, dass das alles begrenzt ist. Und wenn ich aus mir lebe, dann liege ich irgendwann auf der Nase. Bei manchen passiert das nach 50 Jahren, bei manchen schon nach 20, bei manchen scheinbar nie. Aber das sind meistens die, die sehr sparsam mit ihren Ressourcen sind, vielleicht auch manchmal zu sparsam. Dann kommt man natürlich an die Grenze nicht so schnell. Aber wer sich einbringt, der kommt irgendwann an seine Grenzen. Und das gilt, wenn ich nicht aus meiner Kraft lebe, sondern aus der Kraft, die ich von Jesus bekomme, dann kann ich tatsächlich immer öfter seine Gebote halten. Dann kann ich immer öfter auch Liebe weitergeben, wo ich eigentlich keine habe. Und bitte, wir müssen auch nicht zu Heuchlern werden. Wir müssen nicht so tun, als hätten wir jetzt so ganz viel liebevolle Gefühle in uns, wenn wir in Wirklichkeit 4 Fäuste in jeder Tasche haben. Wenn das Messer schon auf und zu geht und ich dem anderen im Kopf, in Gedanken schon 3-mal den Hals umgedreht habe. Sondern dann kann ich zu Gott kommen und kann sagen, Herr, du siehst die Fäuste in der Tasche, du siehst mein Taschenmesser und du siehst meine Gedanken. Ich könnte den umbringen. Aber du hast gesagt, ich soll ihn lieb haben. Zeig mir, was ich ihm Gutes tun kann. Ja, Gott kann auch unsere Gefühle verändern, ganz klar. Aber wir selber übrigens nicht. Ja, also die eigenen Gefühle einfach mal so zu verändern, geht nicht. Ich kann mein Verhalten verändern und das hat dann unter Umständen auch Auswirkungen auf die Gefühle. Aber ich kann meine Gefühle nicht unmittelbar verändern. Wenn einer im Schacht hängt und depressiv ist, egal ob er Depressionen hat oder jetzt aus guten Gründen als gesunder Mensch auch mal depressiv ist, das gibt's ja auch, dann könnt ihr dem nicht sagen, du freu dich doch mal. Geht nicht. Genauso wenig wie einer, der vor Freude platzen könnte und der sagt, du sei doch mal deprimiert. Ich kann das spielen vielleicht. Ja, wenn ich als Christ gelernt habe, als Christ muss man immer fröhlich sein, dann schaffe ich das verhältnismäßig lange, also auch die einen länger, die anderen nicht so lange, das zu spielen. Aber es wird nie echt sein. Reinhold Rute hat es erzählt, er hat ein Seminar gehalten, so in der Gemeinde. Und dann kommt eine Frau in der Pause zu ihm, strahlt von einem Ohr bis zum anderen über das ganze Gesicht und sagt, Herr Rute, ich habe riesige Probleme. Und das größte Problem ist, keiner glaubt es mir. Dann hat er die Frau angeguckt und sagt, ich auch nicht. Die war natürlich total geschockt. Aber dann hat er ihr das gespiegelt und hat gesagt, wissen Sie, Sie strahlen mich hier an. Ihr ganzer Ausdruck ist Freude und Sie erzählen mir was von Problemen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und dann haben Sie Termine vereinbart. Das hat er also jetzt nicht in der Pause auf einem Seminar klären können, sondern Sie sind dann in einen Prozess eingetreten. Und dann hat sich herausgestellt, diese Frau war immer der Sonnenschein der Familie. Die hatte keine andere Mimik mehr zur Verfügung. Ja, wie die Leute, die so mit Botox auf irgendeine bestimmte Gesichtsform gespritzt worden sind und keine andere Miene mehr aufsetzen können. Das hatte die selber durch ihre Selbstprägung geschafft. Die konnte da nicht mehr raus. Und die musste also erstmal wieder lernen, ihre echten Gefühle, die sie ja trotzdem hatte, auch wieder rauszulassen, auch zu zeigen. Es gibt andere, die haben, wenn sie konzentriert sind, da gucken die sowas von böse, das kriege ich gar nicht hin. Ja, also ist mir auch passiert. Aber was will ich damit sagen? Wir müssen lernen, echt zu sein. Und durch Jesus können wir das. Und dann heißt das, ich tue dir Gutes trotzdem. Ja, eigentlich habe ich eine Wut auf dich, vielleicht sogar einen Hass. Und ich will dir im Namen Jesu trotzdem Gutes tun. Und manchmal wird Gott dann die Gefühle heilen, sodass diese negativen Gefühle wirklich weg sind. Und manchmal wird er mir immer wieder die Kraft geben, trotz meiner Gefühle das Richtige zu tun. Ich kann euch also nicht versprechen, dass Gott immer diese Gefühle wegnehmen wird und es wird dann leichter, sondern es kann auch durchaus sein, gerade wenn das Menschen sind, die immer wieder einen draufsetzen. Ja? Also da habe ich es vielleicht gerade geschafft, das abzugeben, was bis jetzt war, da passiert es wieder. Ja, und normalerweise in vielen Fällen würde ich jemandem raten, dann geh dem doch aus dem Weg. Aber das geht ja auch nicht immer. Wenn ich jetzt an einem Arbeitsplatz bin, wenn das ein Kollege ist oder selbst in der Ehe kommt, kann sowas vorkommen. Und da bin ich nicht einer, der vorschnell sagt, dann hau doch ab. Es kann Situationen geben, wo es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Leider ist das auch so. Aber da braucht es schon relativ viel, bis ich das dann ausspreche und sage, hast du mal überlegt. Ja, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Das heißt, da, wo ich es schaffe, nach dem Willen Gottes zu handeln. Ich habe das jetzt mal am Liebesgebot deutlich gemacht, weil das für mich der Punkt ist, wo ich mich am häufigsten ertappe. Und ich glaube, das ist auch gesellschaftlich, weil alles andere da dranhängt. Wenn ich über einen anderen lästere, letztendlich immer auch ein Verstoß gegen das Liebesgebot. Natürlich, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und so weiter, auch, aber es hat auch was mit der Liebe zu tun. Wenn ich jemanden beklaue, natürlich verstößt das gegen, du sollst nicht stehlen, aber es hat auch was mit Liebe zu tun und so weiter. Könnt ihr durchgehen. Letztendlich hängt alles da dran. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn ich merke, dass ich an bestimmten Punkten immer wieder scheitere, dann ist es wichtig, dass ich da Jesus mit reinnehme. Ja? Nicht in erster Linie, du reiß dich mal zusammen und mach das mal anders. Das geht eine Weile gut, aber meistens nicht sehr lange. Sondern, dass ich da Jesus mit reinnehme, dass ich genau darüber mit Jesus rede. Es gab mal eine Situation, da ging es allerdings nicht um Schuld. Da ging es um eine Entscheidung. Und zwar war es die Entscheidung, in den Osten zu gehen, nach Zeitz. Ja oder nein? Und ich hatte mir viele Gedanken gemacht, und dann habe ich eine Absage geschrieben und dann bin ich runter und habe das also Dörte gezeigt, was ich da geschrieben habe und sagt sie, das ist kein Argument. Du hast von Gott schon in anderen Sachen Klarheit gekriegt, jetzt gehst du rauf und betest, bis Gott dir eine klare Antwort gibt. So kennt ihr meine Frau gar nicht. Ich gehe wieder rauf und will mich in meine Ecke setzen, wo ich meine stille Zeit in der Regel gemacht habe im Büro. Und ich habe mit dem Hintern das Sofa noch nicht berührt. Da war es wirklich eine der wenigen Situationen in meinem langen Christenleben, wo ich fast wie eine innere Stimme gehört habe, ich habe dir doch gesagt, du sollst da hingehen. Ich hatte es vorher immer so ganz weit im Hinterkopf und habe es wissentlich überhört. Ich habe es schon registriert, aber war für mich nicht eindeutig genug. Ja, und die Chance haben wir bei Situationen auch, wo wir das Risiko haben, schuldig zu werden. Gott kann. Und dann ist sicher wichtig, ich brauche Zeit mit Gott. Das ist in jeder Ehe so, das ist zwischen Eltern und Kindern so. Wenn man nie Zeit hat, um mal in Ruhe miteinander zu reden und man wirft sich dann einfach nur so Gedanken zu, die können absolut falsch ankommen. Bei euch wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gibt es das nur in unserer Ehe, aber das kann also komplett nach hinten losgehen. Wenn man aber Zeiten hat, Minimum 1,5 Stunden pro Woche, wo man in Ruhe unter 4 Augen aussprechen kann, wie geht's mir, wie geht's dir, was war die letzte Woche gut, was war die letzte Woche bescheiden oder was können wir besser machen. Wenn man dafür sich Zeit nimmt, dann kann man in der restlichen Zeit viel einfach mal so per Zuruf klären, weil die Basis stimmt. Und das ist mit unserer Gottesbeziehung genau dasselbe. Ich brauche intensive Zeiten mit Jesus. Die hatte der ja auch mit dem Vater. Der hat sogar die Leute, die geheilt werden wollten, stehen lassen, ist auf den Berg gegangen, hat gebetet, weil er seine Zeit gebraucht hat in der Einsamkeit mit dem Vater. Und wenn wir unser Verhalten verändern wollen, dann ist das der erste Schritt. Wir müssen nicht unbedingt auf den Berg gehen, aber irgendwo hin, wo wir unsere Ruhe haben. Ja, das ist, wer alleine lebt, hat damit in der Regel keine Probleme. Wo viel los ist im Haushalt, ist das schon ein bisschen schwieriger, einen Ort zu finden. Also Bill Heibels hat mal geschrieben, er setzt sich in der Garage ins Auto. Da hat er seine Ruhe. Muss jeder für sich einen Ort finden, wo das funktioniert, wo das geht. Und dann Zeit in der Stille mit Gott. Und dann kann man viel so ein Stoßgebet, Herr, hilf mir jetzt, das Richtige zu tun. Und man geht weiter. Natürlich in der Absicht, das Richtige zu tun. Und wir brauchen einfach beides. Fazit über das Ganze. Ja, wenn überhaupt nicht sichtbar wird in unserem Leben, dass da eine Veränderung passiert, dann stimmt was nicht. Jakobus sagt, Glaube, der keine Werke hervorbringt, ist tot in sich selbst. Die Werke retten uns nicht, aber unser Tun ist ein deutliches Zeichen, wo wir geistlich stehen. Je mehr, ja, also nur mal wieder am Liebesgebot, je mehr Raum Jesus in meinem Leben hat, umso mehr kann ich diese Liebe weitergeben und ausstrahlen. Und je weniger das ist, umso weniger. Weil mein Reservoir an Liebe ist ziemlich schnell erschöpft. Tut mir leid, euch da zu enttäuschen. Sondern nur wenn ich mir immer wieder neu geben lasse, kann ich auch weitergeben. Und daran werden wir erkannt. Und wenn davon nichts zu sehen ist, dann solltet ihr mal mit guten Freunden, die auch Christen sind, reden. Vielleicht sehen die ja was, was du selber nicht siehst. Das kann ja auch passieren. Viele ältere Menschen habe ich erlebt, die gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich werde immer schlimmer. Ja, ich werde immer gottloser und immer, und dann sage ich oft, also klar kann man nicht zu 100% sagen, aber ich würde sagen, in 99% stimmt das nicht. Die haben nur ein feineres Gewissen, weil das jetzt seit 30, 40, 50 Jahren von der Bibel geschärft wird. Und jetzt entdecken die Sachen, die hätten sie vor 30 Jahren gar nicht gemerkt, dass sie da daneben liegen. Jetzt kriegen sie es auf einmal mit. Weil vielleicht haben sie auch mehr Ruhe und mehr Zeit und der Heilige Geist hat mehr Raum und kann ihnen Dinge aufzeigen und jetzt entdecken sie die auf einmal und da haben sie das Gefühl, sie würden immer schlimmer. Oder sie haben Heiligung 30 Jahre nur gespielt und jetzt sind die Kräfte nicht mehr so da und das klappt jetzt nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Und dazu muss man nicht erst alt werden. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Wenn ich immer nur eine Rolle spiele, wenn ich immer nur den frommen Christen spiele, es aber nicht bin, weil meine Beziehung zu Jesus nicht stimmt, das kann ich eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Manche Leute schaffen das auch erschreckend lange. Ich garantiere euch, irgendwann fallt ihr damit auf die Nase, aber so richtig krachend. Weil das geht nicht. Irgendwann reicht die Kraft dafür nicht mehr. Und ihr dürft nie einem Menschen begegnen, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat, denn der guckt euch in die Augen und sagt, also hör mal, das ist nichts. Lasst uns die Beziehung zu Jesus stärken, mit allem, was geht. Gemeinsam, herzliche Einladung zum Gemeindegebet, wo wir miteinander beten, wo wir miteinander in die Gegenwart Gottes kommen. Tut es in der Stille, tut es persönlich, tut es als Familien. Sucht überall, wo es geht, Raum, um diese Beziehung zu pflegen und zu stärken. Und je enger diese Beziehung zu Jesus wird, umso mehr wird unser Leben das auch ausstrahlen. Und darum geht es hier. Umso weniger Raum wird die Sünde haben, umso mehr Raum werden die Ordnungen haben, die Gott gibt, angefangen mit dem Liebesgebot. Ihr könnt aber auch die 10 Gebote durchgehen. Es stimmt für alle 10, jedes einzelne. Je enger ihr mit Jesus lebt, umso konsequenter könnt ihr das leben. Und ohne Jesus könnt ihr es vielleicht spielen, aber niemals leben. Lasst uns zusammen beten. Herr, und deswegen kommen wir jetzt zu dir und legen dir das vor die Füße. Du weißt, wo wir stehen. Du durchschaust alles. Hilf uns doch, dass wir aufhören, Christ zu spielen, sondern dass wir anfangen, mit dir zu leben. Danke, dass du dann auch dafür sorgst, dass das dann auch nach außen sichtbar wird. Amen.